Moin und willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute mit Tim Steinmetz von GridX. Der ist da Geschäftsführer und hat mir nochmal ganz genau erklärt, wohin die Reise gehen kann mit den Energiemanagementsystemen. Einer der für mich spannendsten Bausteine der Energiewende, weil irgendein System im Haus muss ja die Oberhand haben, um zu entscheiden, wann wird die Wärmepumpe gestartet, wann wird das Auto geladen, wie sehen die Strompreise aus, wie kann die Warmwasseraufbereitung gemäß der Strompreise optimiert werden. Bei mir zu Hause macht das ja die OpenWB, das ist in der Wallbox so ein EMS verbaut, aber so 100%ig alle Use Cases, die in Zukunft interessant sind, kann die auch nicht abbilden, weil natürlich nicht alle Wechselrichteranbieter den Zugriff auf die Batterie zulassen. Da hat GridX ähnliche Herausforderungen, ist aber schon ein bisschen weiter, weil sie als klassisches EMS gestartet sind. Wohin das führen kann und warum er glaubt, dass dieser Ansatz doch viel cooler ist als der von 1,5, erzählt Tim gleich im Podcast. Viel Spaß. Tim, herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Wir haben oft über euch geredet, aber bisher habt ihr noch nicht selber reden können. Heute geht's um GridX, um EMS, um HEMS. Ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl ist. Aber du kannst am besten erstmal erzählen, wer du bist und was GridX macht. Und dann geht's direkt ins Eingemachte.
Ja, sehr gut. Alexander, freue mich erstmal, dich kennenzulernen. Danke auch für die Einladung. Und spannend, dass ihr schon so oft auch indirekt über uns gesprochen habt. Da kannst du ja vielleicht auch die ein oder anderen Facts oder Kommentare mal wiedergeben, weil ich mit Sicherheit nicht alle gehört habe bisher. Aber gut, du hast gefragt, wer bin ich? Was macht GridX? Da steige ich mal ein. Also mein Name ist Tim Steinmetz. Bin einer der Geschäftsführer von der Firma GridX. Wohne in München, Family, drei Kids, kein Hund. Keine Zeit dafür leider, bin aber jetzt seit gut 16 Jahren in der Energiebranche unterwegs und da hat sich wie so ein roter Faden durchgezogen die Themen Erneuerbare, wie kriegt man die eigentlich ins System rein, Dezentralität, IoT-Geschäftsmodelle, Flexibilität auch und genau, habe schon neben dem Studium damals beim Energieversorger gearbeitet. Parallel auch noch ein bisschen im CO2-Handel aktiv gewesen als selbstständiger Berater und habe dann aber gemerkt bei diesem Energieversorger, dass mich das Thema Trading, welche Puzzleteile im Energiesystem, im Energiemarkt musst du eigentlich zusammenbringen und wie optimiert man das, wahnsinnig fasziniert. Also da ist dieses Stichwort Optimierung gerade gefallen, habe ich auch bewusst genannt, weil sich das dann letzten Endes über die ganzen Stationen durchgezogen hat. Das heißt, anfangs im Portfolio-Management, dann im Short-Term-Trading für verschiedene Assets, die wir da hatten in so europäischen Ländern und habe dann gemerkt, dass man im Energiesystem was machen muss, ja, weil, wie gesagt, die Erneuerbaren kamen immer mehr rein, große Windparks vor allen Dingen am Anfang. Das heißt, höhere Volatilität im Netz und die muss man ausgleichen, ja, bekannterweise. Da hattest du ja auch schon ein paar Mal in deinem Podcast so gesprochen, muss die Stromfrequenz im Netz stabil gehalten werden, damit nicht zusammenbricht. Das heißt, du musst immer gegensteuern, wenn es volatil ist. Und das war das, was mich dann total auch technologisch angefixt hat. Und ich schnell auch testen wollte, in den Markt bringen wollte, gucken wollte, was gibt's überhaupt schon, was muss man bauen und erfinden, damit das in Zukunft funktioniert. Da bin ich irgendwann zu Entelios gewechselt, kleines Startup in München und auch Berlin damals, die sich dem Thema Demand Response verschrieben haben, virtuelle Kraftwerke, da haben wir so die größten Stromverbraucher Deutschlands damals angebunden, ja, also auch IoT-Ansatz, Papierfabriken, Aluminium, Elektrolysen, Kupfer, Chlorelektrolysen, ne, also alles, was massiv Strom verbraucht und normalerweise oder früher das einfach Baseload flat, also Strich gerade das Jahr durchfahren sozusagen, machen, die haben wir angebunden und dann peu à peu immer flexibler gesteuert und in verschiedenen Märkten vermarktet, so dass man eben das Stromnetz flexibel halten kann, von Preisspitzen profitieren kann etc. Und haben dann ein sehr großes Portfolio aufgebaut. Ich glaube damals, als ich raus bin, so gute 2,5 Gigawatt angeschlossene Leistung. Und ich wollte das dann auch in die Masse bringen. Ja, das war dann der Wechsel zu GridX 2019. weil wir uns damals sehr fokussiert haben bei Intelios auf sehr, sehr große Stromverbraucher. Da gibt's dann, oder gab's damals vielleicht so gute 200 Locations in Europa von. Das ist ein guter Start gewesen aus meiner Sicht, ist auch extrem wichtig, da die Großen flexibel im System zu haben. Aber du musst genauso an Gewerbekunden, du musst genauso an Haushaltskunden, um dieses Gesamtsystem letzten Endes auch volkswirtschaftlich zu ordentlichen Kosten betreiben zu können. Und das war mit der Technologie damals nicht möglich. Und dann haben wir uns umgeschaut, wer kann denn sowas machen? Ja? Und dann habe ich über persönliche Kontakte damals auch die Gründer von GridX kennengelernt, uns ausgetauscht. Und dann war relativ schnell klar, ja, mit der Vision, auch mit dem technologischen Ansatz, den es damals gab, dem Team dahinter war auch noch relativ klein, aber mit denen kann man das schaffen. Und dann haben wir überlegt, in welcher Konstellation wir das machen. Und irgendwann kamen wir drauf, dass das Sinn ergibt, dass ich da dazu stoße zum Gründerteam und den ganzen kommerziellen Bereich dann starte aufzubauen. Das war dann auch 2019 der Start bei GridX. Ne? Da habt ihr den ganzen Growth-Bereich, nennen wir das, alle kommerziellen Teams, alle, die sich rund um den Kunden innerhalb des Kundenlebenszykluses beschäftigen, habe ich aufgebaut und bin inzwischen auch Geschäftsführer, verantworte da auch den Operations-Bereich. Das heißt, ne, die allgemeineren Unternehmensfunktionen wie Finance, Legal, Accounting, People and Culture zum Beispiel, Business Operations und Produkt und Development macht mein GF-Kollege, der Tobias. Und was sind wir eigentlich als GridX, um da vielleicht mal die Brücke zu schlagen? Ja, wir haben uns Energiemanagement auf die Fahne geschrieben. Das ist unser Steckenpferd, also gar nicht nur in Anführungszeichen HEMS, also Home Energy Management, wie du es eben schon angedeutet hast, sondern allgemein Energiemanagement, kann ich gleich noch was zu sagen. Und machen das als B2B-Plattformansatz. Ja, das heißt, wir sind jetzt für den Endkunden, den Privathaushalt, gar nicht so sichtbar.
Das habe ich schon gemerkt. Ich wollte nämlich mal sozusagen bei euch so ein Gerät kaufen. Dann habe ich dann gemerkt, ja, gar nicht. Ja. Und dann, dann war ich erst so doch,
exakt.
Warum gibt es denn hier keinen Endkunden-Brand?
Ärgerlich. Ja, das Feedback kriegen wir immer mehr. Da können wir auch gleich mal ein bisschen zu sprechen. Ich vermute, das interessiert dich auch. Aber um den Punkt noch ganz kurz fertig zu machen, also letzten Endes aktuell sind wir B2B positioniert als Plattformanbieter. Ja, das heißt, Unternehmen, denen das Thema Energiemanagement sehr wichtig ist, strategisch relevant ist, die müssen sich immer überlegen, mache ich Make, Buy oder Partner? Ja, baue ich sowas selbst und biete das als Service an oder als Produktbündel an? Oder kaufe ich mir da was es von der Stange gibt? Ich mache sozusagen Reselling von was Existierendem oder partner ich das und setz auf was auf, vielleicht, was schon einen großen Teil der Komplexität wegnimmt, ja, baue noch ein bisschen was dazu. Das ist dann bei uns der sogenannte Partneransatz, ja. Mhm. Das heißt, wir haben einige Kunden, die nehmen Funktionalitäten von unserer Plattform, einzelne Module, veredeln das Ganze aber nochmal mit einer eigenen App zum Beispiel oder mit einem Tarif, ne, mit anderen Dienstleistungen drumherum. Kommt so ein bisschen drauf an, was sie für eine
Position haben. Aber was genau macht ihr denn? Ich habe gesehen, es gibt so eine kleine Box, es gibt so eine Hardware und vielleicht, ich beschreibe das mal aus meinem naiven Verständnis. Also ich habe bisher immer gedacht und korrigiere mich, wenn was falsch ist, ihr redet mit den verschiedenen Anbietern von Energie-Hardware, keine Ahnung, die Wechselrichter, Hersteller zum Beispiel oder Batteriehersteller oder Solaranlagenhersteller oder Hersteller von Klimaanlagen und kümmert euch da darum, dass das in eurer Hardware angebunden werden kann, sozusagen die entsprechenden Protokolle, so dass Dritte, nehmen wir mal an, sozusagen E.ON, ja, sozusagen bietet dann ein EMS, ein Home Energy Management an, das basiert auf eurem. E.ON ist ja mittlerweile Mehrheitsgesellschaft, habe ich gelesen, über uns Seite, so dass die dann sagen können, okay, du kannst jetzt hier mit der E.ON App, meinetwegen, kannst du jetzt deine Klimaanlage so steuern, dass die nur läuft, wenn eine Solaranlage Strom produziert und du kannst entscheiden, ob priorisiert die Batterie geladen wird oder nicht. So, und quasi dieses Modul, quasi diese Hardware mit den entsprechenden Protokollen, Schnittstellen, das ist eigentlich sozusagen, also das ist der Wert, den ihr schafft. Ihr habt da mit hunderten Herstellern schon gesprochen. So habe ich es immer vorgestellt, so, weil das ist ja das, was ich als, das ich ja nicht selber machen wollen würde, wenn ich jetzt, keine Ahnung, der nächste Hemds an Anbieter ist. Ist das richtig? Ein bisschen verkürzt vielleicht, aber ist das so in die Richtung?
Ja, also die Richtung stimmt absolut. Ich kann da ein paar Punkte noch so ein bisschen einordnen, wenn du magst. Also zum einen, ja, stimmt, E.ON, Mehrheitsgesellschafter, aber auch Kunde. Er ist bei mir, bei uns eine ganz klare Trennung. Aber wie E.ON bei uns als Kunde arbeitet, so haben wir eben auch viele andere Kunden auf der Plattform. Ja? Also Unternehmen, die das Thema EMS oder HEMS auch in dem Falle an den Endkunden bringen wollen. Und vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Neben dem Thema Home-Energie-Management haben wir auch das Thema E-Mobility, High-Power-Charging-Parks, ja? Also auch so Kunden wie Fastnet beispielsweise. Mhm. Dann kennt man sehr gut als Elektroautofahrer.
Was macht denn so ein Fastnet? Also was macht ihr denn für die? Warum brauchen die euch?
Ja, was willst du jetzt zuerst wissen? Fastnet oder E.ON?
Erstmal Fastnet. Bei E.ON sozusagen verstehe ich das ja. Und das finde ich auch gar nicht, finde ich auch jetzt gar nicht weiter schlimm, dass das Mehrheitsgesellschafter ist, so am Start von E.ON.
Die haben, würde ich auch sagen, ja.
Aber warum brauche ich denn Fastnet? Die haben ja auch ein HPC-Netzwerk, oder?
Ja, exakt. Also dann erkläre ich dir Fastnet. Danach komme ich nochmal zurück auf das Thema, welche Module machen wir da, ne? Also Schnittstellen, wie viel OEMs haben wir angebunden etc. Also lass uns das gerne nicht vergessen. Aber zuerst Fastnet, vollkommen richtig, ist ein Chargepoint Operator. Die haben viele Ladeparks an Autobahnen beispielsweise mit typischerweise vielen Ladepunkten von IPtronic, also 150er, 300 kW und so weiter. Und was machen wir da? Da haben wir in der ersten Ausbaustufe vor allen Dingen dynamisches Lastmanagement gemacht. Ja, das heißt, wir haben die High-Power-Charging-Ladepunkte von IPtronic angebunden. Wir lesen den Netzanschlusspunkt in Echtzeit aus vor Ort, ja, und gucken dann, dass es in Situationen, wo halt, je nachdem wie viele Ladepunkte da sind, aber sagen wir mal, sind alle besetzt, ja, wo du am Anfang auch das Auto einsteckst und dann der Beginn der Ladekurve meistens sehr steil ist, also du sehr viel lädst, dass da die Sicherung nicht rausfliegt. Ja, also ganz, ganz simpel, ganz simpler Use Case. Einfach gucken, dass du den Netzanschluss, die Netzanschlussleistung, die du da hast als Fastnet, dass du die zu jedem Zeitpunkt erstens sicherst und zweitens optimal ausnutzt. Ja? Und dann hast du verschiedene Features, wie du kannst dann priorisiertes Laden auch machen für einzelne Ladepunkte, kannst das mit dem Tarif auch kombinieren, dass die einen schneller laden können als die anderen. Du kannst das dann auch mit einer Solaranlage kombinieren, ja? Und auch einen Batteriespeicher, das ist jetzt ein Use Case, der ist noch nicht so verbreitet bei den HPC-Ladeparks, aber der kommt jetzt. Also wir merken das schon massiv, auch mit den sinkenden Preisen bei den Gewerbespeichern, dass ein Fastnet, oder nehmen wir das mal als Synonym, ja, also ein Chargepoint Operator, dass die mit Batteriespeichern auch ihren Netzanschlusspunkt virtuell erweitern wollen, ja, also Virtual Grid Expansion nennen wir das. Die würden gerne, vor allen Dingen an den Ladeparks, die hochfrequentiert sind, also die beliebt sind, da würden sie gerne mehr Geschäft machen, ja, sprich mehr Ladepunkte installieren, können das aber nicht, weil die Netzbetreiber das gar nicht so schnell ausbauen können. Also entweder können sie es physisch an manchen Locations nicht, weil da einfach das Netz schon zu ist.
Nicht mehr genug Trafo-Leistung.
Exakt. Okay. Ja, genau. Oder die sind einfach zu langsam, vielleicht gibt es genug Leistung, aber es dauert dann irgendwie Monate beziehungsweise teilweise Jahre, bis dann mehr Leistung zur Verfügung gestellt wird. Und wenn du dann als CPO an so einem Standort eine größere Batterie hinstellst, kannst du natürlich zu gewissen Zeiten einfach mehr Leistung zur Verfügung stellen, als über das Netz kommt. Mhm. Und das sind Use Cases, die wir da unseren Chargepoint Operator Kunden zur Verfügung stellen.
Okay, und das machen die, also das kaufen die von euch ein, weil ihr die bessere Software habt, weil ihr das irgendwie besser triggern könnt und sagt, okay, guck mal jetzt, ihr könnt besser prognostizieren, an diesem Chargepoint hängt jetzt irgendwie ein Tesla Model 3 dran, so dessen Ladekurve wird sich in den nächsten 20 Minuten wie folgt verhalten und dementsprechend verändern wir die Leistungsabgabe der anderen Charger. Da seid ihr quasi der Software Operator, der die Logik dahinter gibt und Fastnet, ja, genau. Im Grunde genommen, die machen diesen Projektierer, müssen diese Parks irgendwie suchen, bauen, finanzieren,
betreiben, ne?
Genau, vor allen Dingen. Und macht dann so ein bisschen verstehe.
Ja, genau. Also vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter, was wir zum Beispiel auch nicht machen, ist das ganze Thema Abrechnung, ne? Da gibt es so CPO-Backend-Anbieter, manche bauen das selber, manche kaufen sich das ein als Dienstleistung, da sind wir nicht drin, aber so Richtung Energiemanagement machen wir da einiges, auch unter der Haube wissen wenige, wir haben auch andere größere europäisch agierende CPOs, die uns einsetzen, was jetzt nicht offiziell ist. Aber wir sind überall da stark, wo du skalieren musst und willst, ne, und auch auf die Kosten achtest. Das heißt beispielsweise ein Fastnet oder wieder als Synonym gedachten CPO, der schlau ist, ja, der plant das Thema Energiemanagement eigentlich von Anfang an in seine Standardprozesse mit rein. Das heißt, du hast es ja gerade aufgezählt, die Wertschöpfung, die machen, in der Locations identifizieren und dann erstmal ausstatten, ne, also in den Bau gehen. Und in dieser Planungs- und Bauphase, da werden wir schon quasi standardmäßig mit verbaut, ja, und mit eingeplant. Das heißt, in dem Trafohäuschen ist schon exakt vorgesehen, wo wir reinkommen, welche Kabel wo gelegt werden, Netzwerkleitung und so weiter, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr auffällt, wenn wir da mitverbaut werden. Und letzten Endes haben wir dann unseren Controller vor Ort installiert, über den dann lokal auch die Ladepunkte angeschlossen werden, sowie auch der Energiezähler, um den Netzanschlusspunkt auszulesen. Und dann startet das meistens mit einem Basis-Use-Case und der wird dann auch international genutzt, ne? Also wir haben CPOs, die rollen das in, weiß ich gar nicht, 5, 6, 7 Ländern aus, weil dieser Basis-Use-Case, dynamisches Lastmanagement, den brauchst du eigentlich überall als CPO. Und dann ist die Frage, je nach Regulatorik, in welchem Land willst du irgendwie was dann hinzufügen über die Zeit? Gucken wir uns dann mit unseren B2B-Kunden gemeinsam an, welche Use Cases spannend sind und auch großen Mehrwert letzten Endes versprechen und entwickeln das dann peu à peu. Und das können wir dann over the air sozusagen, ja, über unser IoT-Gateway dann immer wieder ausrollen auf die verschiedenen Standorte. Also das ist ein Konzept, was aus meiner Sicht, aus unserer Sicht zukunftssicher ist, ja, weil da tut sich wahnsinnig viel in diesem ganzen Energieregulatorik-Bereich europaweit. Dann sind wir da ja quasi immer noch am Anfang. Und du musst natürlich gucken, dass du da jetzt kein Mist vor Ort verbaust. Ja, ich sag mal so, rein aus dem Projektierer-Gedanken könntest du auch sagen, ich verbaue da jetzt eine lokale Hardware, die gar nicht mit dem Internet verbunden ist, und guck, dass da die Ladepunkte nicht die Sicherung rausspringen lassen. Aber dann gucke ich mal in den nächsten 3 Jahren, was sich regulatorisch ergibt, muss dann vielleicht nochmal hinfahren, alles wieder rausreißen, neu installieren etc. Das ist nicht unser Ansatz. Ja? Also wir sind future-proof sozusagen.
Okay, und was bei diesen Hyperladeparks ja immer so ein spannender Case ist, der bisher noch nicht abgedeckt ist, halt heute arbeitet man ja mit festen Preisen. Also ich hole mir eine Ladekarte von irgendwie Anbieter X, ja, da habe ich verschiedene Preisstufen drin und egal zu welchem Ladepark ich fahre, sozusagen, das ist der Preis. Was ja viel cooler oder spannender ist natürlich nach vorne ist, okay, es gibt einen Ladepark, der ist, keine Ahnung, Bisping, da in dieser Skihalle, da sind die Solarplatten drauf, so, und es gibt dann, wenn sie in die Sonne scheint, gibt es da wahrscheinlich extrem viel Überschuss, müsste ein bisschen günstiger sein, ja, kann man vielleicht auch eine Stunde genau prognostizieren, oder ist irgendwie in der Nähe von einem Windpark, macht ja total Sinn, den Strom dann loszuwerden oder die Batterie dann schon mal vorzuladen für den Ladepark, also mal gucken, entweder gibt man den Spread weiter an den Endkunden, das passiert ja bisher nicht, oder man profitiert selber davon. Ist das quasi auf der Einkaufsseite was ihr mit abbildet, oder ist das auch nicht mehr euer Brit?
Also, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man es differenziert ausdrückt. Also wir sind selber kein Trader, ja, das schon mal vorweg, da können wir gleich nochmal später zu einsteigen, wenn du magst. Was wir aber machen, ist, dass wir Geräte, also beispielsweise Ladepunkte, steuern auf Basis von Preiskurven oder Preissignalen. Ja? Also beispielsweise, das machen wir, ja. Also das ist einer der Kernoptimierungs-Use-Cases, die wir machen. Wir nennen das bei uns Time-of-Use-basiertes Steuern, ja, zum Beispiel auf Basis von Day-Ahead-Preisen an der Apex-Spot-Börse. Sowas können wir machen. Es kommt aber immer drauf an, was unser B2B-Kunde eigentlich dem Endkunden anbietet. Ne? Also hast du ja gerade selber erwähnt, die wenigsten reichen sowas durch. Das ist dann quasi Optimierung für die eigene Beschaffung bei den CPOs. Ich glaube aber, da sind wir jetzt selber noch nicht, aber ich glaube aber schon, dass es durch einen immer höher werdenden Wettbewerb auch dieser Locations untereinander wird es dahin gehen, dass du eben guckst, wie viel Solar hast du lokal, was zu welchen Konditionen hast du deinen Batteriespeicher beladen, wie sind auch die Ladepreise der Konkurrenz in der Umgebung, ja, und das sind alles Faktoren, die du eigentlich berücksichtigen musst für so eine Art Realtime-Pricing oder zumindest für ein gestaffeltes Pricing, was du dann in Zukunft deinen Endkunden anbietest, wo du dann selber auswählen kannst, ja, nimmst du Tarif A oder B, und genau, also ich denke, da wird es noch einiges an Entwicklung geben, aber long story short, also wir als GridX, wir optimieren natürlich auch nach Preisen, ist aber ehrlich gesagt auf der Hems-Seite aktuell schon deutlich weiter und spannender. Genau, können wir gleich nochmal zu
sprechen. Okay, dann mal sozusagen ignorieren wir mal diesen Ladepark-Kram, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. So, mit welchen OEMs arbeitet ihr denn bisher? Und sagen, was sind auch die Hardware-Cluster, auf denen ihr dann fokussiert? Sind es vor allem die Wechselrichter-Anbieter, sind es die, keine Ahnung, Stromanbieter, die Batterieanbieter, wo ist da der, oder die Klimaanlagenanbieter, keine Ahnung, was ist noch, es gibt ja Cluster.
Ja, können wir uns mal gerne vorwärts hangeln. Vielleicht nur ein Mini-Kommentar. Also E-Mobility-Segment bei uns, das steht vielleicht manchmal so ein bisschen im Schatten, weil es nicht ganz so prominent ist wie die Hems-Seite, aber da sehe ich schon wahnsinnig viel Potenzial und ich will es auch gar nicht so kleinreden. Ist vielleicht eine Entwicklung ein bisschen weiter hinterher, aber da kommt auch noch einiges. So, aber jetzt einmal zu deiner Frage. Also, Was machen wir konkret? Wir machen, wenn man es ganz, ganz einfach ausdrücken will, machen wir einmal den Connectivity Layer. Ja, das hast du gerade schon angesprochen. Also wir haben unser größtenteils unser lokales Gateway vor Ort und binden dann diese verschiedenen Asset-Klassen an. Das sind Hybrid-Wechselrichter, Wechselrichter, die dann PV und Batterie steuern. Das sind Wallboxen, das sind Wärmepumpen, das sind Heizstäbe, Zähler, kleine, wie sagt man nicht, also Smart Plugs oder Extensions, IO Extender haben wir beispielsweise noch. Und da haben wir insgesamt über 50 Hersteller integriert mit jeweils dann verschiedenen Modellreihen, Modellen dahinter mit unterschiedlichsten Protokollen. Das zeigt so ein bisschen auch diese Komplexität, die du da hast, ne, im Markt. Also es gibt wahnsinnig viele Hersteller, es gibt keine richtigen Standards zur Kommunikation, zu Schnittstellen. Es gibt da Standardisierungsversuche und natürlich irgendwie Cluster von Sachen, die nicht total abgefahren und exotisch sind. Aber wenn man da ins Detail guckt, ja, wie dann sowas auch umgesetzt wird oder wie dann auch Geräte reagieren, das ist schon wahnsinnig komplex. Und das ist sozusagen der Base Layer, den wir haben. Ja, dieses ganze Connectivity-Spiel, Anbindung der unterschiedlichen Hersteller und Geräte über unterschiedliche Protokolle und Schnittstellen. Und dann lassen wir die miteinander sprechen. Also wir sind so eine Art Dolmetscher, ja, weil die alle eine unterschiedliche Sprache sprechen, ganz blöd gesagt. Müssen erstmal dolmetschen, sodass die auf eine Linie kommen und kommunizieren können. Und dann wird auf der Basis optimiert. Ja, das heißt, dann gucken wir uns an, was haben wir für Gegebenheiten, was will der Kunde, was will der Endkunde, in welchem Land sind wir auch, welche Use Cases sind spannend, was wird da angeboten in der Proposition. Und dann optimieren wir die Geräte. Ja, das heißt, solares Laden, solares Heizen, Autarkie-Optimierung, Fuse Protection, also auch dynamisches Lastmanagement im Haushaltsbereich hast du auch in einigen Ländern, wie Niederlande, Belgien zum Beispiel, in Deutschland auch nicht so. Vielleicht im Bestand, wenn du zwei Wallboxen und eine Wärmepumpe hast, dann wird es schon irgendwann kritisch. Aber in anderen Ländern ist das schon ja eine Basisfunktion. Dann hast du PV-Curtailment, also dass du PV-Wechselrichter abschalten musst zu gewissen Zeiten. Dann haben wir das Thema Time-of-Use-Optimierung, ja, das heißt auf Basis von Day-Head-Preisen zum Beispiel eine Steuerung darstellen, entweder tarifagnostisch, ja, also unabhängig davon, was der Endkunde für einen Tarif wirklich hat, oder auch mit dem integrierten Tarif, wenn jetzt ein E.ON als unser Kunde rausgeht und sagt, ich biete das in Kombination mit einem dynamischen Tarif oder dem Flex-Tarif an, dass wir dann exakt die Preise nehmen, wenn unser Kunde aber sagt, das System, das Energiemanagement kann offen, egal welcher Tarif es ist, auf Day-Ahead-Preise optimieren, dann können wir auch das machen. Ja. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Value Proposition von unserem Kunden ist. In der Zukunft hast du dann auch andere Sachen, wie zum Beispiel Intraday-Optimierung, wo unsere Kunden jetzt so peu à peu rangehen. Das läuft dann auch über uns, wo wir gucken, dass wir dann tausende Endkunden sozusagen poolen, aggregieren nennen wir das. Forecasten hast du eben auch schon als Begriff in den Ring geworfen, ne? Also vorhersagen, wie viel Flexibilität da vorhanden sein wird, wie viel Last erzeugt wird. Und das übergeben wir dann an eine andere Partei, an einen Trader dann in der Regel, der sich dann überlegt, was er damit macht. Ja? Und er kann entweder seinen Bilanzkreis damit optimieren, also Ausgleichsenergie ausgleichen, also dass er da keine Strafen zahlen muss oder zu sehr in die Imbalance rutscht, oder er kann auch ein Asset-Backed Trading machen, also er kann wirklich einen Intraday-Markt gehen, kann sich da eine Position nehmen, kann dann gucken, in welche Richtung die läuft und damit einfach Geld verdienen, wenn er die Position wieder schließt, oder er kann es dann tatsächlich auch erfüllen und uns ein Signal zurückgeben und sagt dann, Gott, ich habe jetzt hier x Megawatt gehandelt, bitte auf die Kunden verteilen. Ja, dann nehmen wir das Signal und disaggregieren das wieder auf ganz viele Locations, also Endkunden, und steuern dann die Geräte auf Basis der Vorgaben, die wir bekommen. Ne? Also das ist dieser ganze Optimierungsstack. Jetzt habe ich da den ganzen Netzbetreiberteil noch gar nicht erwähnt. Ne? Kommt auch so ein bisschen aufs Land drauf an. Du hast in Ländern wie Belgien hast du dynamische Netzentgelte, kommt jetzt auch in Deutschland. Hoffentlich ein bisschen schneller als gewohnt. Du hast so Sachen wie Paragraph 14a in Deutschland, also Netzbetreibersteuerung zu Zeiten, wo das Netz einfach Verstopfung hat. Also da muss man immer ein bisschen gucken, wie das in welchen Ländern es wie reguliert ist. Aber das ist ein Bereich, der noch dazukommt. Ja. Und letzten Endes sind wir dann dafür verantwortlich, dass diese ganzen verschiedenen Use Cases auch zusammen funktionieren. Ja, weil es ist dann die zweite große Komplexität, die eigentlich ja, nur wenige hinkriegen, dass du zur richtigen Zeit auch die richtige Steuerung vornimmst und für den Endkunden kein Murks machst. Ja.
Bleiben wir mal ganz kurz bei der auf der OEM-Seite. Ich habe noch, ich glaube, wir können 3 Stunden Podcast machen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. sozusagen der eine oder andere Hörer weiß ja, dass sozusagen mein Wechselrichteranbieter ist Kostal. So ein sozusagen ein Anbieter, super Qualität. Also 2 Wechselrichter sogar, weil wir unsere Anlage mal erweitert haben. So, und jetzt frage ich mich, jetzt könnte ich ja an den neuen Wechselrichter könnte ich eine Riesenbatterie hauen. So, das wird sozusagen, aber die lohnt sich ja für mich erst, wenn ich, also die sind so billig geworden, sozusagen 1000 Lade-Entladezyklen reichen jetzt mittlerweile schon für eine Refinanzierung. Das war, als ich damals die erste Batterie gekauft habe, das waren, glaube ich, noch 3000 Zyklen, bräuchte man bei dem bestehenden Spare. So, und jetzt frage ich mich aber, es kann doch gar nicht so schwer sein, dem Wechselrichter das Kommando zu geben, bitte jetzt die Batterie aus dem Netz laden, weil dank Tibber sind jetzt die Preise so niedrig. Es ist vor allem ein Case im Winter. Im Sommer habe ich ja quasi diesen Optimierungscase nie, weil dann hat die eigene Solaranlage eigentlich immer
Gefahrstrom, genau,
wenn es billig ist. Aber so, und da wurde mir dann mal gesagt von den Leuten, die sich damit auskennen, ja, das ist gar nicht so einfach, sozusagen die Batterie, die ja dann sozusagen an den Wechselrichter gebunden ist, sozusagen, die kann zwar das Kommando bekommen, aber das, also heute kann ich alles auslesen. Ich kriege ja alle Werte und dann kann ich das Auto entsprechend laden. Aber ich kann sie nicht steuern. Wie kompliziert ist das denn, über so einen Kostal zum Beispiel sozusagen dann diese Steuerungsprotokolle ranzukommen und zu sagen, hey, jetzt bitte Batterie laden, weil der Kunde verbraucht viel Strom oder die Prognose ist, dass er entsprechend Strom verbraucht, dann machen wir die jetzt mal nachts 23 Uhr, ist gerade billig, ist viel Wind, machen wir die jetzt voll. Ist das so kompliziert?
Naja, also ich würde schon sagen, das ist kompliziert, ansonsten wird es Critics, glaube ich, nicht mehr geben. aber die Komplexität, die haben wir geknackt, ja. Also zu Costa haben wir eine gute Beziehung. Auf der Smart AI auch wieder das Team von denen getroffen, auch den Geschäftsführer. Schöne Grüße an der Stelle, falls er den Podcast auch hört.
Also geht da, also gibt es diesen Case, kann ich den abbilden, wenn ich einen Hemd nutze, was sozusagen euch als sozusagen unterliegende Technologie hat, würde das gehen?
Ja, genau. Also grundsätzlich schon. Kostal ist einer der OEMs, der Hersteller, die wir integriert haben. Ne? Man muss natürlich dann immer gucken, ich weiß jetzt nicht, welchen Wechselrichter du hast, das können wir gerne im Nachgang nochmal dann austauschen, dann können wir es im Detail checken. Aber wenn du jetzt ein Wechselrichtermodell hast, was wir integriert haben, ja, dann funktioniert das. So, und dann ist die Frage, über wen kannst du das beziehen?
Parallel nach, ne? Wenn ich hier schon den Kundenservice dran habe, ich schaue mal direkt nach, welche Integration er
hat. zieht er das gerne mal rein. Und genau, dann ist so ein bisschen die Frage, wo beziehst du das EMS, wo auch Critics im Hintergrund ist? Ne? Das ist nochmal eine andere Frage, weil wir eben keine B2C-Marke sind. Aber wenn du jetzt muss ich mal kurz überlegen, was haben wir mit Kostal beispielsweise gemacht? Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel eine sehr interessante Kampagne gemacht mit einem unserer B2B-Kunden. Die hatten ein Cloud-Hems im Einsatz. Hat nicht gut funktioniert mit einem Kostal-Wechselrichter. Und es gab viele Support-Cases. Ja? Also die Support-Hotline von unserem B2B-Kunden, die hatte ganz schön zu tun. Sind natürlich dann auch ordentliche Kosten, Kunden sind nicht zufrieden etc. So, und dann haben wir uns das angeguckt, zusammen mit Kostal und unserem B2B-Kunden und haben eine Retrofit-Aktion gemacht. Das heißt, die Grip-Boxen, die wurden dann per Post einfach direkt zum Endkunden geschickt. Der hat das selber installiert, also ist kein Installateur rausgegangen. Und falls der Kunde Support brauchte und vielleicht technisch jetzt nicht ganz so versiert war, dann gab es nochmal die Möglichkeit, ein Team-Viewer-Call war es, glaube ich, zu buchen, ne, sodass dann nochmal so ein paar Parameter verstellt werden. Ja, genau, so dass du dich dann einloggen kannst, ne, remote und dem Endkunden hilfst. So, da haben wir aber ein paar tausend, das war ein mittlerer, vierstelliger Anzahl, ein paar tausend Kunden geretrofittet mit Kostal-Wechselrichter, ne? Also die sind jetzt, gehe ich von aus, nichts Negatives gehört, aber gehe ich von aus, deutlich happier als vorher. Von daher, das funktioniert. Die Frage ist halt immer, ob unser B2B-Kunde Kostal verbaut oder Kostal-Endkunden anspricht, die Kostal schon verbaut haben. Das muss man sich immer angucken. Ja? Aber grundsätzlich klappt das.
Aber wen könnte ich denn dann nutzen? Also ich bin ja, sozusagen Philipp Schröder sagt sozusagen, ich bin ja sozusagen DIY-Bastler in der sozusagen Solarwelt, wie die meisten, die eine Solaranlage haben. Ja, ich habe jetzt irgendwo eine Solaranlage gekauft, dann irgendwo eine Batterie dazu, dann gibt es dann gleich nochmal eine Wallbox, die aber, also jetzt nicht 1,5 ein System, sondern sozusagen, es sind verschiedene Anbieter. So, wenn ich jetzt noch gar keinen Hems habe, in unserem Fall ist es quasi eins mit sozusagen OpenWB, aber das ist, glaube ich, sehr speziell, sozusagen ein Wallbox-Hems. Angenommen, ich hätte noch keins. An wen würde ich mich denn überhaupt richten, um dann irgendwas von euch zu bekommen? Weil ich will ja gar keine weitere Hardware haben. Also ich will ja gar keinen weiteren Anbieter. Ich will ja nur eure Steuerung.
Ja, also das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Stichwort, weil letzten Endes spiegelt das auch so ein bisschen die strategischen Fragen wider, die wir als Critics jetzt letzten Jahre hatten. Ja? So, und in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, haben wir uns bewusst sehr, sehr stark darauf fokussiert, mit unseren B2B-Kunden den Kanal der eigenen Installation erstmal hardcore zu standardisieren. Ja? Das heißt, unser B2B-Kunde, der hat meistens an den Endkunden dann PV, Batterie, Wärmepumpe und so weiter angeboten als Hardware-Bündel, die Installation dazu und wollte das dann auch garnieren, ja, mit einer Intelligenz, mit einem Energiemanagement, teilweise dann auch mit einem Tarif. So, das war quasi Schritt 1. Damit erreichst du dann natürlich nur die Kunden, die gerade jetzt neu bauen wollen. Ne? Also du hast das gerade beschrieben, du hast schon was und willst das auch haben. Das ist dann was anderes.
Aber was ist denn so ein B2B-Kunde von euch? Kannst du mal ein, zwei Namen sagen, die man kennt? Also wer wäre denn so ein Installationsbetrieb gewesen, die mir ein
auf ja, klar.
die Intems
verkauft? Also einen, klar, also einen hast du selber genannt, ne? Das ist eine E.ON Energie Deutschland, EDG in Deutschland. Dann hast du irgendwie hast OEMs wie eine Fissmann, du hast Großhändler wie eine IBC Solar, du hast eine Soli aus den Niederlanden, also die in mehreren
europäischen Ländern aktiv sind. Eine Solaranlage und einen Speicher gekauft,
ja.
Wäre deren EMS sozusagen oder die App, die ich da nutze, basiert auf GridX.
Ja, genau. Nicht alles, ne? Also aber gewisse Setups okay. basierend auf GridX, genau.
Okay, verstehe.
Und so, das ist quasi die neue Installation, ja. Und da haben wir unterschiedlichste B2B-Kunden in unterschiedlichen Ländern. Einige von denen sind auch international aktiv, also in mehreren Ländern, mit denen wachsen wir dann auch europaweit. Aber das ist dann eigentlich immer neue Installation gewesen. So, und das war für uns gut am Anfang, strategisch, ne? Wie gesagt, das Produkt ordentlich skalierbar aufzubauen, sicher aufzubauen, viele Integrationen zu haben etc., auch diese Installationsprozesse gemeinsam mit unseren Kunden zu standardisieren, damit das im Feld ordentlich klappt. Und für GridX ist aber wahnsinnig wichtig, dass wir in den Massenmarkt kommen. Ja? Also das ist eins unserer strategischen Ziele. Und in den Massenmarkt kommst du, indem du auch die kleinen Installateure, ja, die um die Ecke quasi im Dorf sind und lokal viele Installationen machen, erreichst und B, auch Endkunden erreichst, so wie dich, ja, die schon Anlage verbaut haben und jetzt merken, okay, jetzt gibt es immer mehr Use Cases, die kann ich so nicht abdecken oder ich will vielleicht noch irgendwas hinzufügen, einen Batteriespeicher, wie du es eben in deinem Beispiel genannt hast. Wie komme ich denn daran? Ja, und das sind die, das haben wir uns Anfang letzten Jahres angeschaut und strategisch ausgearbeitet. Das sind die Kanäle, nennen wir das, an denen wir gerade arbeiten, wo wir gucken, mit welchen unserer Kunden, B2B-Kunden, können wir denn jetzt auch in diese neuen Kanäle reingehen. Ne? Und das, da musst du natürlich schauen, dass unsere Kunden da auch strategisch zu bereit sind. Die meisten kommen, wie gesagt, aus dem Bereich eine eigene Installation vornehmen zu wollen. Das heißt, das wollen gar nicht alle von unseren Kunden. Und da gucken wir jetzt gerade sehr intensiv, mit welchen Partnern, mit welchen Brands, mit welchen potenziellen neuen Kunden können wir denn diese Situation, wie du sie auch gerade genannt hast, erfüllen. Jetzt konkret nochmal zurück zu dir mit Kostzahlen und Retrofit.
Aber kurz,
kann ich dir auf jeden Fall mal im Nachgang raussuchen, wer das adressiert. Aber
ich würde gerne dabei bleiben. Ja. Aber OpenWB könnte auch sagen, sie gehen zu GridX, zu dir quasi als B2B-Unternehmen und nutzen Teil der Schnittstellen und sagen, okay, bestimmte Schnittstellen können wir gar nicht selber anbinden, aber quasi bevor jetzt das OpenWB-Team mit Kostal und wem auch immer redet, am Ende ist ja quasi jede Integration ist ja dann doch nicht so kompliziert, aber wenn es irgendwie Hunderte sind und die dann auch maintained werden müssen, dann
macht das halt für den kleinen
Unternehmen gar keinen Sinn. Also die können aber auch zu euch gehen und sagen, hey, hier, ich würde gerne sozusagen diesen Stack hier nutzen, das kann ich dann in meiner Software einbinden und das wird dann quasi über GridX gehandelt. Das würde schon gehen, oder?
Absolut.
Ich weiß nicht, ob der Kevin hier mithört. Ich schicke denen das auf jeden Fall.
Ja, mach mal gerne ein Intro. Ich kenne ihn leider noch nicht, aber das können wir auf jeden Fall gerne machen. Und verdrahte uns da einfach mal, dann gucken wir, was daraus wird. Aber das ist schon die richtige Denkweise, ne? Und deswegen meinte ich auch gerade für diese Kanäle, die wir jetzt sehr stark fokussieren und adressieren wollen, da gucken wir uns genau an, mit welchen Playern müssen wir da eigentlich kooperieren, damit das auch bei dir, Alexander, zu Hause ankommt. Ja, und jetzt Stand heute haben wir da noch nicht unfassbar viele Möglichkeiten, weil es bisher nicht der Fokus war. Wir kriegen aber so viele Anfragen und wir wollen in diesen Massenmarkt rein, dass wir genau das Rätsel jetzt dabei sind zu knacken. Ja. Und wie gesagt, Kostal Retrofit-Kampagne haben wir schon gemacht. Das kann ich dir im Nachgang vielleicht auch noch stecken. Da würde ich sagen, check mal dein Wechselrichtermodell. Und dann gucke ich mal, auf welchen von unseren Kunden das vielleicht sogar jetzt schon drauf passt. Da will ich aber nichts versprechen. Das müssen wir uns gut angucken.
Alles klar. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich sagen, ich scheue mich quasi vor der Anschaffung einer neuen Batterie, weil A, muss die alte ja noch ein bisschen sozusagen arbeiten, aber B, macht es für mich erst Sinn, wenn ich nochmal so 100 Lade-Entlade-Vorgänge im Winter habe. Aus Solar kommen die nicht, ne? Im Winter ist quasi, wird da nichts in die Batterie abgespeichert, das nutzen wir alle selber, aber sozusagen über so eine Tibber oder irgendeinen dynamischen Stromanbieter, sozusagen, da wird halt ein Schuh draus. Aber gut, da kommen wir später noch.
Genau.
Kannst du nochmal sozusagen zwei, drei Eckpunkte zu GridX sagen, also wie viele Leute arbeiten bei euch, falls es irgendwelche veröffentlichten Umsatzdaten gibt, damit man so ein bisschen eine Idee hat, wie groß das eigentlich schon ist. Ich habe so ein paar Sachen auf der Über-uns-Seite gefunden, aber ich weiß nicht, wie aktuell das ist.
Jo, sehr gerne. Also vielleicht, um dir auch so ein bisschen den historischen Kontext zu geben, ne? Also ich 2019 rein bin, 2016 wurde es gegründet, aber 2019 bin ich rein. Da waren wir eine sehr, sehr geringe zweistellige Zahl an Leuten, gute 10 Leute fulltime. Und genau, inzwischen sind wir an den Standorten Aachen und München, was unsere Hauptstandorte sind, sind wir so 210 Leute gerade, müssten wir ungefähr sein. Und genau, haben noch einige Leute auch, die remote arbeiten, die meisten aber in Aachen und München. Umsatzzahlen veröffentlichen wir eigentlich nicht. Sind typisch Startup, ne, am Anfang meistens in einer Verdopplung gewachsen. Das schwächte jetzt ein bisschen ab in der späteren Skalierungsphase. Wachsen so zwischen 40% und 70%, je nachdem, welche KPIs man sich anguckt. Werden jetzt die nächsten Monate so um die 200.000 Devices connected haben auf unserer Plattform. Das ist so unsere Kern-KPI, die wir auch in der Firma haben.
Ein Device, also keine Ahnung, Costa Wechselrichter Geräte, Generation 1 ist ein Device, Costa Wechselrichter Generation ist ein zweites. Das wären Devices.
Genau.
So zählt ihr Devices, ne?
Gerät, ja genau, angeschlossene Geräte sozusagen, ne? Genau, und ansonsten Umsatzzahlen.
Also das sind ja quasi wirklich, also sind nicht verschiedene Devices, verschiedene Hersteller, sondern in Summe angeschlossene Geräte, die ihr steuert. Ist das korrekt? 200?
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau. Ja, also auf die 200.000 kommen wir jetzt demnächst. Gerade sind es noch ein bisschen weniger, aber die wollen wir jetzt zeitnah knacken. Und genau.
Okay, ja, aber das ist schon mal cool und sehr beeindruckend. Und du hattest das vorhin schon kurz genannt, quasi für die Retrofit-Kampagne, dass ihr da jemanden abgelöst habt oder das abgelöst habt, was cloud-basiert war. Wir hatten das ja hier auch schon besprochen im Podcast, sozusagen cloud-basierte Ems, und das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Also ich fand eigentlich die Idee, dass man eben keine Hardware mehr vor Ort braucht. Im Grunde gehört eine kleine Box, die ganzen Steuersignale von den Geräten empfängt und das dann steuert, sondern jede dieser Geräte ist ja IP-basiert, also ist eigentlich im Internet. Der Wechselrichter ist im Internet, die Batterie ist im Internet. Da wäre es ja gar nicht so doof, wenn ich dem irgendwie irgendeinen Cloud-Zugang habe, bei dem ich das dann steuern kann. Und da ist dann die ganze Logik von anderen Häusern und Haushalten. Dann kann man irgendwie KI-optimiert sozusagen eigenes Haus sozusagen optimieren. So, jetzt hast du aber gerade gesagt, in dieser Retrofit-Kampagne habt ihr so eine Cloud-Lösung abgelöst. Braucht man jetzt diese Hardware auch langfristig im Keller oder braucht man die nicht?
Sehr gute Frage. Wäre schön, wenn man die mit Ja oder Nein beantworten kann. Kann man leider nicht. Also aus meiner Sicht muss man sich da sehr gut angucken, in welchem Land ist man, wie viele Geräte will man da ansteuern, soll das ausbaufähig sein oder nur so ein Single-Asset-Use-Case sein, also beispielsweise nur Elektroauto oder nur Wallbox, und welche Use-Cases musst du da auch liefern oder willst du auch liefern dem Endkunden, ne? Also das ist so das Entscheidungsspektrum. Das heißt, kannst du dir denken, aus meiner Sicht, ja, wenn du sehr, sehr simple Use-Cases hast und nur zum Beispiel ein Asset hast und zum Beispiel fürs Elektroauto eine Day-Head-Optimierung machen möchtest und da auch eine gute Cloud-API vorhanden hast, dann kannst du das aus meiner Sicht auch skalierbar Cloud-only hinkriegen. So, sind aber viele Bedingungen, die ich gerade genannt habe. In der Realität sieht es so aus, wenn du dir Cloud-APIs anguckst, dann sind viele von den Hersteller-APIs leider noch in einer sehr, sehr schlechten Qualität. Ja, das heißt, kriegst die Daten nicht vollständig, kriegst sie nur in ganz mit großem Zeitversatz etc. Ne? Also da musst du immer gucken, wen bindest du da überhaupt an. Und wenn du dann den Fall hast, dass du mehrere Geräte vor Ort hast oder auch Use Cases hast, wie zum Beispiel eine Fuse Protection oder Netzbetreibersteuerung in Deutschland, da gibt es sehr, sehr viele Punkte, wo du dann immer in die Richtung abbiegst oder besser abbiegst in die Richtung Gateway vor Ort. Ja? Also auch Datenverfügbarkeit zum Beispiel, Internetausfall, Cloud-API-Ausfall etc., da willst du ja trotzdem als Endkunde wissen, dass es vor Ort funktioniert, ja, und auch die Datenqualität, na, dass du die in einer beispielsweise sekündlichen Auflösung vor Ort hast, um dann auch ordentlich optimieren zu können. Das sind alles Vorteile, neben dem wichtigen Stichwort Sicherheit, die für ein Gateway-basiertes EMS sprechen. Will damit aber auch nicht sagen, dass wir als GridX das ganze Thema Cloud komplett jetzt in Grund und Boden reden, sondern wir gucken uns das sehr genau an, wo wir das auch hinzufügen. Ne? Also in einzelnen Ländern mit ausgewählten Kunden sind wir gerade dabei, auch eine Cloud-Only-Lösung rauszubringen. Aber wie gesagt, nur da, wo es wirklich Sinn ergibt. Und der sehr, sehr große Teil unserer Anbindung Stand heute passiert Gateway-basiert. Und das wird auch in Zukunft eine sehr, sehr große Daseinsberechtigung haben. Weil wenn man sich mal so Diskussionen auch im europäischen Umfeld anhört, das ganze Thema Sicherheit, das spricht schon auch sehr stark für Gateway-basierte Systeme. Von daher denke ich, dass da auch regulatorisch noch einiges die nächsten Jahre passieren wird, wo man dann die Vorteile in so einer Lösung immer mehr erkennt. Und genau, insgesamt denken wir aber jetzt rein technologisch, ja, dass ein hybridbasiertes System aus Gateway und Cloud eigentlich die richtige Variante ist. Ich hoffe, ich hänge dich jetzt nicht ab, aber nimm das Beispiel Elektroauto wieder. Über die Wallbox kriegst du ganz oft diesen State of Charge nicht, ja, den SOC. Das heißt, wir machen ein Energiemanagement vor Ort, ziehen uns die Daten aus der Wallbox, steuern die Wallbox und damit auch indirekt das Elektroauto. Der Endkunde muss aber oft den State of Charge in der App dann eingeben, damit du diesen wichtigen Datenpunkt hast, um eine sinnvolle Optimierung machen zu können, ist jetzt vom User-Komfort nicht so ganz massentauglich, ne? Beziehungsweise nicht ganz so charmant. Deswegen musst du dann gucken, wie kriegst du die Daten über die Cloud, kannst du das anreichern,
aber das etc. Da gibt es ein paar für Autos, das heißt, du hast dann die Tesla-API oder die BMW-API erstmal irgendwo angegeben, genau, damit die dir das geben, und das viele machen das ja gar nicht.
Genau. Aber
Mercedes, glaube ich, ist da relativ knickerig. Was das zum Beispiel angeht, habe ich jetzt rausgefunden.
Da siehst du es auch, ne?
Also, und an den Wallboxen, damit die das bekommen, das gibt es da auch noch gar nicht so lange. Das ist so ein ganz spezielles Kabel, damit man das, also dann, du meinst das quasi,
Die
haben Hypercharger, dass man das Auto reinsteckt und der weiß dann hart, dass das jetzt 10%. Also das, da hätte ich quasi, ich habe ja schon eine krasse Wallbox, aber noch nicht mal die kann der. Da könnte ich jetzt aber noch einen Ladepunkt dazu
kaufen. Ja, das ist faszinierend. Ja, genau. Also es ist faszinierend, was da alles nicht geht im Feld, ja, obwohl das technologisch jetzt keine Rocket Science ist. Ja. Also das ist auch manchmal zum Haare raufen. Aber ja, genau dafür sind wir als GridX auch da, wie gesagt, die Komplexität rauszunehmen. Wir können jetzt auch nicht alles mit dem Zauberstab lösen, aber viele dieser Unwägbarkeiten, die nehmen wir eben weg. Und auf der Gateway versus Cloud Variante sagen wir ganz klar, Hybrid ist letzten Endes die skalierfähigste Lösung, und viele Cloud-basierte oder Cloud-only-basierte Systeme Stand heute sind auch gut für einen schnellen POC, schnellen Markteintritt, um zu gucken, was klappt und was nicht. Aber wenn man das als User wirklich mal durchgeht, je nachdem, was man da für Setups hat, ist das auch noch ganz schön hakelig. Ja, du hast auch gerade das Thema Automotive OEM APIs genannt, also das ist ja so ein Beispiel, das ist noch relativ stark in Kinderschuhen
teilweise. Ja, aber also ich verstehe das ja, also ich wäre ja quasi auch als Hersteller ein bisschen vorsichtig, wenn ein Costa wäre oder BMW oder Mercedes, das alles preiszugeben, weil das ist ja sozusagen Wettkampf um sozusagen das wichtigste Interface. So, wer bietet am Ende diese Oberfläche an, die diese ganze Optimierung bietet, weil in dieser Optimierung dann auch später auch vielleicht der optimale Stromanbieter angeboten. Deswegen würde ich jetzt Stromanbieter ja quasi möglichst weit vorne sein, oder es wird gesagt, hey, gibt's einen, für dich lohnt sich irgendwie eine größere Batterie, so innerhalb von 2 Jahren auf Basis deines Profils, hier gibt's übrigens 3 Angebote, hui, dann würde ich jetzt Batteriehersteller auch lieber gerne vorne sein und sehr, also es gibt ja so ein bisschen einen Kampf um Hems. Und ich habe ja selber als DIY-Bastler auch erst, sagen wir mal, nach einem Jahr die Energiezone rausgefunden, dass ich sowas überhaupt brauche und sowas auch habe mit OpenWP. Ich würde jetzt der klassische Solaranlagenbesitzer, dem ist es, glaube ich, gar nicht klar, dass man sowas auch optimieren kann und sowas und damit ja auch tatsächlich seine Ausgaben ein bisschen besser steuern kann und
absolut,
dass sich refinanziert. Das ist ein sehr neuer Begriff, Hems. Also sagen die meisten, kennen den gar nicht.
Nee, da bin ich dabei. Das ist immer noch ein kleiner Teil, aber wir haben auch beispielsweise, ich überlege gerade, ich glaube, das war sogar auch mit Costal, haben wir eine Umfrage gestartet über, ich meine, es waren so 350 Installateure, also kleinere Installateure, und da auch mal das Thema Hems abgefragt, und dann hast du ein gutes Viertel, was Hems schon kennt und verbaut, und einen sehr großen Teil, die es schon gehört haben und auch ungefähr wissen, wofür es da ist und auch denken, dass sie es in Zukunft einsetzen werden. Also da, ne, das ist die Vorstufe zum Endkunden aus meiner Sicht. Die Installateure, die checken das schon inzwischen sehr gut. Wir kriegen auch wahnsinnig viele Inbound-Leads inzwischen, von solchen Kandidaten, dass sie sowas in Zukunft verbauen müssen, weil du eben extrem viele Kosten sparen kannst. Ne? Also je nach Setup kannst du in Deutschland, die Zahl, die ich jetzt aktuell immer ziehe, zwischen 200 und 1000 Euro im Jahr sparen im Vergleich zu, du hast gar nichts, ne? Keine PV, Batterie und so weiter und so fort. Aber da ist schon ordentlich was drin und da ist leider aber auch immer noch viel Education notwendig. Wo wir natürlich auch als Grydix gucken müssen, dass die Message da immer mehr in der Breite auch ankommt. Und ich denke, auch regulatorisch ist es natürlich so, dass du jetzt beispielsweise über Solarspitzengesetz etc. Kommst da immer mehr in Berührung damit, ne? Oder auch über den 14a, da kannst du einfach wahnsinnig viel Geld auch sparen, sodass der Endkunde das auch, der ist ja interessiert daran, hauptsächlich den Strompreis auch zu senken, dass du dann auch dir anguckst, was gibt's da, was kriege ich da, was bietet mir mein Installateur an und sich da immer mehr reindenkt. Ja? Also das wird aus unserer Sicht alles kommen. Und dementsprechend wollen wir da auch ready sein. Das ist dann wieder das Thema Massenmarkt. Wie kriegt man das möglichst simpel mit den richtigen Partnern aus Grydix Sicht in diese verschiedenen Kanäle rein? Ja? Und da ist der kleine Installateur, der das dann an den Endkunden verkauft, für uns extrem wichtig.
Das ist auch sehr wichtig. Du müsstest übrigens immer in die Kamera gucken, weil sonst funktioniert es mit Snippets nachher nicht, wenn das Tool quasi die sozusagen...
Sorry.
Genau, das nehmen wir mit auf, sozusagen für Snippets. Aber ist nicht wild. Aber bleiben wir mal ganz kurz dabei, wenn ihr quasi mehrere Anlagen aggregiert und ihr, das hast du ja vorhin auch mal kurz beschrieben, könnt ihr dann auch sowas wie so ein Regelstromanbieter werden oder könntet ihr zum Beispiel sagen, hey, für den Strommarkt macht es ja gar keinen Sinn, dass die Leute ihre Solaranlage morgens dann selber die Batterie schon voll machen aus ihrer Solaranlage und mittags speisen alle ein. Wir wollen das ja so ein bisschen verschieben, dass eigentlich alle Solaranlagen erstmal morgens schön ins Netz einspeisen, sozusagen. Und klar, das Haus kann selber verbrauchen, aber Prio 1 ist jetzt einspeisen bis um 10 Uhr und danach kann die Batterie geladen werden. Wir haben ja heute, glaube ich, 16 oder 17 Gigawattstunden verbaute Batterie sozusagen Kapazität in den Häusern, die aber so ja noch gar nicht gesteuert wird, weil alles auf die Eigenverbrauchsoptimierung ausgelegt ist. Und
in Deutschland zumindest, ne?
In Deutschland.
Ja,
könntet ihr denn sowas machen? Also angenommen, ihr habt jetzt genau 20.000 Installationen, jeder hat eine Batterie, keine Ahnung, im Schnitt meinetwegen 10 Kilowattstunden, die dann so, das ist ja dann schon richtig viel, also richtig Gigawatt Leistung schon. Könntet ihr sowas tun?
Können wir tun. Also ich gebe dir ein anderes Beispiel. Niederlande, da ist der Markt, was das angeht, schon so ein bisschen weiter. Da darfst du ja Batteriespeicher aus dem Netz laden, ins Netz entladen. Da gibt es dann auch so speziellere Märkte wie den Imbalance-Markt. Da machen wir dann genau sowas mit unseren Kunden. Ne? Also da aggregieren wir die Leistung der verschiedenen Endkunden über die Batterie vor allen Dingen und gucken dann, zu welchen Zeiten es wirklich Sinn ergibt, zu laden und zu entladen. Und genau, dann ist aber auch da wieder ein kleiner Disclaimer, ja, die Frage, will unser B2B-Kunde so eine Proposition gegenüber dem Endkunden haben, wo du jetzt nur Imbalance mit der Batterie machst, ja, da kannst du aktuell wahnsinnig viel Geld verdienen. Ich glaube jetzt nicht, dass das noch 10 Jahre so weitergeht, ja, aber die Königsdisziplin ist eigentlich, dass du Multimarket-optimierungsfähig bist. Ja? Das heißt, du musst technisch in der Lage sein, diese ganzen Geräte vor Ort anzubinden, musst die quasi manageable machen. Ja? Dann musst du die aggregieren können, dass du so einen virtuellen Pool hast. Ja? Also das Gleiche, was ich ganz am Anfang erzählt habe bei Entelios mit den Industriekunden, genau das Gleiche musst du machen bei Haushaltskunden. Und dann hast du diesen Schwarm, diese Masse, die du steuern kannst. Und da musst du in Zukunft gucken, zu welchem Zeitpunkt muss ich eigentlich mit diesem Schwarm in welchen Markt rein? Ne? Ist es ein Imbalance-Markt? Ist es eine Autarkie-Optimierung vor Ort? Muss ich dem DSO, dem lokalen Netzbetreiber, aus der Patsche helfen und da eine Congestion, wie sagt man, eine Verstopfung im Netz lösen? Oder sehe ich gerade am Intraday-Markt, ja, sehe ich da gerade Preisspitzen, die ich opportunistisch einfach wegtraden will, ne? Beziehungsweise die ich als Arbitragegewinn gewinnen will und lass meinen Endkunden davon ein Stück weit mit profitieren. Ne? Also letzten Endes, da gibt es viele Vermarktungsmöglichkeiten und da wird es auch weiter neue geben in den verschiedenen europäischen Ländern. Und dann musst du in der Lage sein, technologisch diesen Schwarm über die Zeit immer wieder auf den richtigen Markt zu setzen, weil es kann dir Stand heute keiner sagen, ob in 5 Jahren, in 10 Jahren jetzt der Regelenergiemarkt, ne, Primärregelleistung, Sekundärregelleistung oder der Imbalance-Markt oder der Intraday-Markt am spannendsten ist für Flexibilität. Das wird sich dynamisch immer wieder hin und her bewegen und schwanken. Ja.
Okay, verstehe. Also ja, es geht, aber Deutschland ist noch nicht so weit. Bleiben wir mal ganz kurz zurück sozusagen zu den OEMs in eurer Kooperation. Was ist denn das eigentlich das Geschäftsmodell? Also angenommen, ich bleibe mir jetzt im OpenBB-Fall, das ist ja der Fall, der mich selber betrifft, angenommen, die sagen, hey, total cool, dieses GridX-Ding, wir würden gerne mit denen kooperieren. Würdet ihr dann sozusagen pro angeschlossenem User Geld verlangen oder sind das Einmalzahlungen oder abhängig von der geregelten Leistung, die dann darüber geht. Wie funktioniert das?
Ja, also erstmal richtig, wir haben quasi einen kommerziellen Vertrag, einen Rahmenvertrag mit diesen B2B-Kunden. Und dann gucken wir uns immer an, wie ist denn das Geschäftsmodell von unserem Kunden, damit das auch in die gleiche Richtung incentiviert wird. In der Regel hast du dann so Preiskomponenten wie den Controller, also unsere Gridbox, als Einmalzahlung und dann Software-Fees, die recurring sind. Ne? Und da guckst du dann an, machst du das besser irgendwie pro Ladepunkt oder machst du das besser pro Location, also auch pro Endkunde, musst du das nochmal stacken, dass du sagst, du hast so ein Basis-Use-Case wie ein reines Monitoring oder eine Fuse-Protection und dann aber auch ein Upgrade-Produkt, wo es dann mehr Richtung Optimierung geht, der Head-Optimierung zum Beispiel. Also da sind wir sehr flexibel, wie wir das Produkt dann zusammenbauen. Und da kommt es sehr stark darauf an, wie unser Kunde das in den Markt bringen will. Ja, und der kann ja auch sagen, das Einstiegsprodukt ist erstmal umsonst, wenn du noch dies, das dazu kaufst. Und als Upgrade kannst du dann später als Endkunde dir in-App noch das Upgrade kaufen und mehr Optimierung dazu holen. Ne? Aber in der Regel ist es wir gegenüber dem B2B-Kunden Einmalzahlung für Hardware und dann Software Recurring Fees. Plus Services, will ich noch dazu erwähnen, das haben wir mit der Zeit auch aufgebaut, ein Services-Team, was unseren Kunden auch hilft, die Propositions erstmal zu designen, wie müssen die aussehen, wie macht man das Pricing, wie bringt man das in den Markt, weil für viele unserer B2B-Kunden ist es auch das erste Mal, dass sie sowas bauen und dann in den Markt bringen und da haben wir gemerkt, dass wir da auch durch unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, natürlich ordentlich mithelfen können, auch zu unserem Wohle, aber auch zum Wohle vom Kunden, dass man da einige Fettnäpfchen vielleicht auslässt und von den Erfahrungen profitiert. Also nehmen wir unsere Kunden auch sehr stark an die Hand in der ganzen Adoption-Phase, nennen wir das, um auch möglichst schnell in den Markt dann reinzukommen.
Dann andere Frage, die mir immer wieder begegnet im sozusagen im Zusammenhang mit GridX, die 1,5, wie heißt nochmal das Ding? Heartbeat AI. Genau, da wurde mir immer wieder erzählt, ach, das passiert, eigentlich ist das GridX, das basiert irgendwie da drauf. Nämlich, das kann ja gar nicht, also vielleicht hast du damit mal gestartet, aber was ist dann da genau der Zusammenhang? Also wie arbeitet ihr denn mit 1,5 zusammen?
Ja, gute Frage. Also ich erzähle eigentlich ungerne zu einzelnen Kunden da sehr viel im Detail zu. Ich glaube, den Philipp hat es ja auch schon im Podcast drin. Ich vermute, da hat er auch ein bisschen was zu gesagt. Und genau, also wir arbeiten auf jeden Fall mit
1,5. Hat er das? Also ganz konkrete Antwort noch nicht.
Also sagen wir mal so, die 1,5 kennen wir sehr gut. Ja, wir arbeiten mit denen auch zusammen. Aber die 1,5 hat auch ein recht großes Team, was auch Dinge selber baut. Ja? Also letzten Endes ist es das, was ich eingangs erklärt habe, dass viele unserer Partner und Kunden eben Module von uns nehmen, Komponenten von uns nehmen und auch vieles dahin zubauen. Ja, und das ist auch gut so, weil damit kannst du dich differenzieren und du musst ja selber überlegen, wie willst du dich positionieren, beispielsweise jetzt in dem Falle gegenüber dem Endkunden. Ja? Möchte ich da Hardware, also Wechselrichter, PV-Module und so weiter und so fort, Smart Meter, möchte ich das alles aus einer Hand anbieten, ja, möchte ich das mit dem Tarif auch zusammen machen, voll integriert, mit der Optimierung noch dazu, oder will ich was ganz anderes machen, ne? Wir haben auch Kunden, die kommen irgendwie aus, ich habe ein paar aufgezählt, aber die kommen aus der Gebäudesanierungsecke eher und bieten dann Energiemanagement als quasi kleines Upsell noch mit an, ne? Also wichtig ist für uns als B2B-Tech-Anbieter, dass wir da diese Basislayer zur Verfügung stellen, das wahnsinnig skalierbar machen und auch sehr, sehr sicher machen. Ja, unsere Plattform-Uptime ist bei 99,95 oder 96%. Bei den Stückzahlen, die ich auch eben genannt habe, ne, da kommt kein anderer aktuell ran. Das ist absolut unser Steckenpferd. Aber wie das dann zum Endkunden gebracht wird, das ist die Expertise von unseren Kunden. Und da bauen einige Kunden sehr viel auch selber dazu.
Okay, und dann vielleicht nochmal, das habe ich nicht 100% verstanden, sozusagen dieser internationale Reach. Also ihr seid auch in Holland aktiv oder kannst du mal ein bisschen was zu erzählen? Also wo gibt es eigentlich GridX oder wo gibt es quasi Partner in welchen Ländern?
Ja, also wo fange ich an? Wir haben Kernländer, Deutschland, Niederlande, jetzt UK noch dazu genommen, wo wir aktiv rausgehen und nach Kunden und Partnern suchen. Ja, aber diese Kunden und Partner, die sind dann wiederum auch wieder international aktiv. Also Fastnet war so ein Beispiel ganz am Anfang, was wir diskutiert haben. So, das heißt, Stand heute ist GridX in 15 Ländern live. Also unsere Systeme sind schon in 15 Ländern aktiv, online und optimieren, Tag für Tag, Sekunde für Sekunde. Und das ist was uns schon wahnsinnig stolz macht, ehrlich gesagt. Was auch ein großer Vorteil ist im Wettbewerb, weil wir dann mit solchen Playern da auch international agieren können und die nicht für jedes Land wieder gucken müssen, wen nehme ich mir denn als Partner. Ne? Und dann muss man sich aber angucken, sind wir da live mit E-Mobility-System oder mit HEMS-System oder mit beidem. Was gibt es vielleicht in Zukunft auch noch zusätzlich? Ja, also wir kriegen auch wahnsinnig viele Anfragen aus anderen Domains, die wir bisher uns böse gesagt vom Hals gehalten haben, aber positiv gesagt einfach, um Fokus zu halten, noch nicht gemacht haben. Aber das Thema Energiemanagement, das ist ja immer noch in den Kinderschuhen, fängt gerade erst an. Und dementsprechend sind für uns Expansion über weitere Märkte, wird wahnsinnig wichtig sein. Es ist in Europa noch viel zu tun. Da sind Millionen von Systemen auch schon verbaut, so wie deins, die eigentlich noch nicht richtig gesteuert werden. Das ist ein Thema, wo wir hin müssen, europäisch in den Massenmarkt. Und das andere ist Domains erweitern. Also welche spannenden Bereiche neben E-Mobility und HEMS gibt es eigentlich noch? Wo sollten wir ran und wo auch nicht? Das sind Themen, die wir uns für die Zukunft gerade anschauen.
Und dann vielleicht nochmal ein anderes strategisches Thema. Also wenn ich mir jetzt so selber auch mit in den Gesprächen im Energiezone-Podcast so das Endkundenverhalten anschaue, dann gehöre ich ja quasi zu den DIY-Bastlern, die irgendwie Spaß haben, jetzt das HEMS sozusagen zu optimieren, zu schauen sozusagen, wie verhalten sich die Ladepunkte im Vergleich zum Preis. So der Normalkunde, so der jetzt irgendwie eine Solaranlage hat, sozusagen, finde ich es ja gar nicht so relevant. Der würde eigentlich gerne, dass man einfach im Stecker weiter reinsteckt, sozusagen wie immer, sich möglicherweise auf eine Art Tarif einigt und sagt, okay, Sommer ist irgendwie Tagsladen günstiger, im Winter ist Nachtsladen günstiger. So, welchen Tarif willst du hier? Immer gleicher Preis oder so ein bisschen dynamisch? Und wir entscheiden das dann für dich. Wo geht denn da die Reise hin? Weil das ist ja schon am Ende doch recht anspruchsvoll, weil man sich ja mit allen Geräten auseinandersetzen muss. Und wie du schon sagst, also bis dann irgendwie der BYD-Speicher mit sozusagen dem OpenBGB-Gerät irgendwie so redet, wie ich das auch will und auch dann genau das macht, was ich erwarte. Das sind ja verschiedene Sachen. Also in der Theorie alles gut, aber in der Praxis muss man dann doch immer mal so hingucken und basteln. Okay für mich und okay wahrscheinlich für die meisten DIY-Bastler, aber für 95% des Marktes nicht relevant. Wie schätzt du das ein? Wo geht da die Reise hin?
Ja, sehr gute Frage. Also ich schätze das erstmal ähnlich ein, wie du es angedeutet hast. Ne? Also du hast die DIY-Bastler, das sind die Frontrunner. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit dem Massenmarkt. Für den Massenmarkt muss das deutlich einfacher sein. Und genau das ist die Herausforderung, ja? Weil die Themen, über die wir gesprochen haben, die sind halt leider wahnsinnig komplex. Aber wo geht das hin? Ich glaube, dass für den Massenmarkt wichtig sein wird, dass du letzten Endes unterm Strich Geld einsparst. Also es muss günstiger sein als der Normalfall. Und das kriegst du auch hin, weil diese Anlagen, über die wir die ganze Zeit sprechen, die sind steuerbar und damit kannst du einfach Einsparungen erzielen. Und wir trennen sozusagen das Thema Steuerbarkeit, ja, da sind wir Experte im Hintergrund, und Tarif, ja, was gegenüber dem Endkunden dann angeboten wird. Und da wird es in die Richtung gehen, aus meiner Sicht langfristig, dass du Flex-Tarife haben wirst, ja, in der Masse jetzt auch nicht diese heutigen dynamischen Tarife, die indiziert sind an der Deadpreise. Das ist, glaube ich, auch noch die Frontrunner-Welle. Aber in der Masse musst du gucken, dass du einen sehr günstigen oder einen deutlich günstigeren Fixpreis dem Kunden anbietest und dem Kunden dann sagst, die Steuerung im Hintergrund, don't worry, das übernehme ich für dich. So, und dann hast du natürlich die Challenge, dass der Endkunde ab und zu seinen Tarif wechseln will, wie es heute auch beim Standard Stromtarif der Fall ist. Ne? Du bei Verivox guckst alle paar Monate oder Jahre, je nachdem, wie aktiv man da ist, wo kannst du irgendwie den günstigeren Strompreis bekommen. Das wird in Zukunft dann auch so sein. Ja? Und dann musst du halt gucken, dass du diese Steuerbarkeit auch entkoppelt bekommst von dem Tarif. Geht aber auch nur zusammen, ne? Weil der Energieversorger, wenn der einen günstigen Preis anbietet dem Endkunden, dann muss er die Anlagen ja steuern können, damit er auch die Beschaffung dann ordentlich strukturieren kann und günstig machen kann. Und das ist genau die Challenge, wo wir sagen, wir können diese Steuerbarkeit im Haushalt jederzeit herstellen und dann auch in Zukunft an verschiedene Tarifanbieter immer wieder anbieten, wenn der Kunde wechseln will. Ja, dann müssen wir eben Agreements machen mit diesen Tarifanbietern und und bieten da diese Steuerbarkeit an. Ne? Das ist in der Masse noch nicht so da. Technologisch ist das umsetzbar. Da muss man natürlich gucken, wie schnell man da hinkommt. In Deutschland musst du gucken, dass du das Smart Meter erstmal ordentlich ausgerollt bekommst, damit diese Tarife auch wirklich real abgerechnet werden können. Das ist noch ein Riesenpain.
Das dauert ja offensichtlich noch ein bisschen.
Dauert viel zu lange, Katastrophe. Aber technologisch auf der Steuerungsseite knacken wir die Nuss da immer mehr und sind auf Massenmarktkurs. Und die Tarifanbieter kommen auch so langsam, ne, jetzt gerade noch eher mit diesen dynamischen Tarifen, der Head basiert. Aber es gibt auch schon Vereinzelte, die das verstanden haben oder verstehen, da Flex-Tarife anzubieten, dann Boni geben, je nachdem, wie flexibel man sich steuern lassen will, etc. Und am Anfang passiert das noch sehr integriert, dass du das mit der Installation zusammenbekommst. Aber in Zukunft wird das auch so sein, dass du dann irgendwo auch einen Verivox für Flex-Tarife haben wirst. Und dann ist das Thema sehr, sehr wichtig, wie du das mit dem Energiemanagement verbunden bekommst. Und genau da stecken wir dann dahinter.
Sehr cool. So, jetzt ist die Stunde schon um. Wir müssen noch mal einen zweiten Podcast einbauen für die nächste Aufnahmestunde. Aber ich habe schon eine ganze Menge gelernt. Wir gucken uns gleich hier nochmal an, wie das mit dem Kostal-Ding funktioniert, wie besprochen im Nachhinein.
Sehr gerne.
Aber ich danke schon mal für deine Zeit.
Ja, Alexander, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat echt Spaß gemacht. Mag auch das Format und dieses offene Gespräch sehr, sehr gerne, muss ich gestehen. Und lass uns gerne in Kontakt bleiben. Jetzt gucken wir erstmal, was wir mit Kostal machen und dann schauen wir, welche Themen wir nächstes Mal vielleicht haben, ja? Also, mach's gut. Vielen Dank.